Jetzt geht's hier am Abend ums Nachdenken, ums Philosophieren.
SWR Kultur. Gast vor acht.
Wolfram Eilenberger ist der große Philosophieerzähler unserer Zeit. Sein Buch über die Zeit der Zauberer von 2018 war ein gefeierter Bestseller international. Inzwischen hat Wolfram Eilenberger die gesamte Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts erzählt und kommt jetzt zu der Frage, wie steht es eigentlich um die Philosophie heute? Welchen Beitrag leistet sie heute zur Aufklärung, zur Bildung, zur Kritik unserer Zeit? Herausgekommen ist ein knapper Essay von ungefähr 120 Seiten. Die Gegenwart der Philosophie erscheint morgen. Wolfram Eilenberger ist derzeit Fellow am St. Gallen Kollegium und jetzt unser Gast vor acht. Hallo, Herr Eilenberger.
Hallo, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Von Ihnen gibt es den Satz, ich bin gar nicht der Meinung, dass Denken so eine wundervolle, gnadenvolle Sache ist. Ich glaube, der Mensch ist am glücklichsten, wenn er es nicht tut. Waren Sie in dem Sinne heute schon glücklich und haben mal an nichts gedacht?
Ja, es gibt ja sehr viele Dinge, die uns sehr glücklich machen, die mit Denken nichts oder fast nichts zu tun haben. Spazieren gehen, tanzen, Fußball spielen, da, wenn wir uns wirklich spüren und das ist ja eine der Vorurteile, die die Philosophie selbst über sich pflegt, dass nämlich das Denken selbst die eigentliche Verwirklichung des Menschseins darstellt. Und ich glaube, das kann jeder sehr leicht, sehr anders empfinden.
Dann lassen Sie uns aufs Denken gucken. Philosophie gibt es ja heute ganz viel. Neu erscheinende Bücher, Ratgeber, Philosophie für Optimisten, für Pessimisten, für Manager. Es gibt Philosophie-Podcasts, es gibt Sendungen zur Philosophie, etliche Lehrstühle an Universitäten. Auch verbal ganz unglaublich große Wertschätzung von Philosophie, wie wichtig die sei. So schlecht kann es dann doch eigentlich gar nicht bestellt sein um die Philosophie. Oder doch nicht?
Na, da haben Sie jetzt gleich mehrere Problembereiche angesprochen. Zunächst einmal stellen wir dieses Wort Philosophie auf ein Podest, um es meiden zu können. Das wird geheiligt, aber es wird nicht gehört. Und dann haben Sie natürlich auch schon zwei große Bereiche benannt, die eigentlich missbräuchliche Arten sind, sich der Tätigkeit des Philosophierens zu bemächtigen. Das eine wäre die nicht enden wollende Schlaubergerpest von Ratgebern im Namen der Philosophie, von How-To und Kant in 90 Minuten. Und das andere, eine ähnliche Degenerationsform, die uns heute bestimmt, ist im akademischen Feld das rein akademische Philosophieren geworden. Man könnte auch sagen, es gibt ein öffentliches Philosophieren und ein akademisches Philosophieren. Ich würde eigentlich sagen, es gibt nur Philosophieren und in vielen, vielen Bereichen wird das, was Philosophie genannt ist, gar nicht betrieben.
Dann ergibt sich daraus die Frage, was macht denn Philosophie wirklich zur Philosophie, jenseits der bloßen Behauptung, es sei Philosophie, also jenseits des Etiketts?
Ja, ich habe ja, wie Sie gesagt haben, jetzt die letzten 10 Jahre meines Lebens damit verbracht, eine Geschichte darüber zu erzählen, wie sich die Philosophie im 20. Jahrhundert von 1919 bis 1984 entwickelt hat. Und das Philosophieverständnis, das diese Erkundung leitete, ist das Verständnis einer Philosophie als Kunst der Gegenwärtigkeit. Sagen, was die eigene Gegenwärtigkeit ist. Und das ist mir in diesem Sinne, glaube ich, das Zentrale, inwieweit sich unsere Gegenwart von allen anderen, also auch der Vergangenheit, unterscheidet. Und diese Sage der Geistesgegenwärtigkeit, wie ich es nenne, die hat immer eine dreifache Dimension. Es geht meistens um das eigene Selbst. Wer bin ich? Es geht um die Frage, wie ich mich zu anderen Wesen stelle. Also wer sind die anderen? Und was bedeuten sie mir? Und die dritte ist, wie kann es sein, dass wir in diesen Situationen von Umbrüchen und Abbrüchen als Gesellschaft so stumm sind und keine Sprache dafür finden? Wenn Sie wollen, es ist ein ganz altes Ideal, das Kant das Ideal der Mündigkeit nennt. Wir wollen mündig werden in der Philosophie. Und die derzeitigen Formen der Philosophie, insbesondere an der Akademie, die tun dafür nichts oder fast gar nichts.
Gibt es denn eine Philosophie derzeit, von der Sie sagen würden, dass sie das tatsächlich leisten kann, dass sie Menschen hilft, in diesem Sinne ja geistesgegenwärtig zu werden, selbstständig zu denken?
Es gibt sehr viele wache Philosophen, die das derzeit anstreben. Ich kann Ihnen auch Menschen nennen, wenn Sie Namen hören wollen, wie zum Beispiel Eva von Redeker oder Omri Böhm. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von einer Philosophin, Anna-Verena Nosthoff, da geht es um Kybernetik. Das sind alles solche Einsätze, die versuchen zu sagen, was unsere Gegenwart bestimmt und ausmacht. Wo das nicht mehr gelingt und auch nicht mehr gelingen soll, ist in Schulphilosophien. Die bewachen ihre eigene Lehre und zwar nicht nur im Sinne mit Lehre mit H, sondern auch mit EE. Also das ist meistens ein Tanz um selbst erzeugte Fragen von eigentlich nicht existierende Relevanz. Und dann gibt es eben diese sehr starken rhetorischen Instrumentalisierungen, wahlweise im Sinne einer universal eingenommenen Checkerpose, die sich im Namen der Philosophie zu allem äußert, oder eben diese Lebensratgeber-Rezeptbücher, die die Philosophie in ihrem Auftrag auch verraten.
Sie sagen, da wird eine Lehre bewacht an den Universitäten, wenn ich es richtig verstehe. Wo kommt das denn her, diese aus Ihrer Perspektive Fehlentwicklung? Warum dieses Bewachen?
Das hat vor allem damit zu tun, dass die Philosophie sich mit dem Aufstieg der Massenuniversität jeden anderen akademischen Fächern angeglichen hat, in ihren Evaluationsformen, in ihrem Selbstverständnis, als einer Wissenschaft unter anderen. Und es hat auch damit zu tun, dass die derzeit dominante akademische Form des Philosophierens, die sogenannte analytische Philosophie, seit etwa 50 Jahren stagniert. Das müssen Sie sich wie Detektivbüros vorstellen, die seit 50 Jahren keinen Fall gelöst haben. Das ist Ihnen selber auch immer ein bisschen peinlich, das wissen Sie auch. Aber Sie können natürlich nicht von Ihrer hegemonialen Machtposition in diesem Diskurs lassen. Und die Verzweiflung und die Stagnation ist sehr, sehr groß. Man weiß auch nicht, wie es weitergeht. Man ist in einer Art labyrinthischen Verzweigung. Aber das ist wie bei allen Industrien, auch bei der philosophischen Publikationsindustrie. The show must go on. Und man ist sehr froh, wenn man das nicht in die Öffentlichkeit trägt. Denn dieser Öffentlichkeit selbst hat man fast nichts zu bieten.
Und Sie wünschen sich das Denken, das Philosophieren auf dem Marktplatz, unter den Leuten, dass es öffentlich und sichtbar und hörbar für alle ist.
Das würde ich mir auch wünschen. Ich würde mir vor allem ein Philosophieren wünschen, das nicht mehr als Karriere und nicht mehr als Wissenschaftskarriere betrieben wird, sondern dass eine mündigkeitserhöhende Daseinstransformation ist, was man früher Weisheit nannte. Wir müssen sehen, dass die Art und Weisen, wie wir derzeit studieren, auch Geisteswissenschaft studieren und Philosophie studieren, vor dem unmittelbaren Zusammenbruch stehen. Niemand weiß, wie unsere Bildungssysteme in 10, 15 Jahren im Zeichen der Maschinenintelligenz aussehen werden. Aber es werden keine Bildungssysteme mehr sein können, in denen zum Beispiel Paper evaluiert werden, in denen diese Schriftkultur, die wir gepflegt haben, als Ausdifferenzierungskultur noch eine größere Rolle spielt. Und ich glaube, vor diesem Horizont kann man die Sackgassen, in die man gelaufen ist, jetzt korrigieren. Man kann sich befreien. Und viele, viele Studierende kommen an die Universität, die wollen etwas über sich selbst erfahren, sie wollen etwas über den Zugang zu anderen erfahren und über die Zeit, in der sie leben. Und alle drei Dinge werden derzeit von der Philosophie als akademisch Betriebener nicht mehr berücksichtigt. Es ist eher so, dass man da eine Rudel von Hunden ist, die ihren eigenen Furz anbellen. Das heißt, selbst erzeugte Probleme nicht lösen.
Den Furz anbellen. Wie stellen Sie sich denn ein Bildungssystem vor? Wie würden Sie es gestalten, wenn Sie die Werkzeuge dafür in die Hand bekämen?
Es wäre zum einen sicher notenentlastet. Es wäre zum anderen auch karriereentlastet. Ich spreche jetzt nur von der Philosophie. Ich denke aber, diese Diagnose trägt auch für andere Bereiche der Geisteswissenschaften, von der Literaturwissenschaften bis vielleicht zur Linguistik. Ich denke, es ginge sehr darum, sich wieder der Auseinandersetzung mit Texten zu widmen, insbesondere alten Texten. Sie müssen verstehen, dass man heute als Leistungs- und Karrierephilosoph eigentlich nur noch auf Englisch schreibt und eigentlich nur noch Texte rezipiert und zitiert, die nicht älter als 25 Jahre sind. Diese Horizontverengung, dass der Menschen mit einem geistigen Horizont wie ein toter Fuchs auf Philosophieprofessoren rufen werden, das ist unglaublich. Insofern glaube ich, ist es wieder eine intensive Lektüre alter Texte, eine Karriereentspannung, und natürlich auch, und ich denke, das ist sehr wichtig, eine Wiedergewinnung der Weisheitstradition, die im akademischen Philosophieren auch seit 50 Jahren praktisch keine Rolle spielt.
Sehr direkte Kritik von unserem Gast vor acht, Wolfram Eilenberger. Er schreibt erfolgreich über Menschen, über Philosophinnen, Philosophen, die selbst nicht erfolgreich gewesen sind. Wie er mit seiner Position als erfolgreicher Philosophieerklärer umgeht, darüber sprechen wir nach Theodor in SWR Kultur am Abend. Hier ist SWR Kultur am Abend. Unser Gast vor acht ist Wolfram Eilenberger. Herr Eilenberger, Sie waren viele Jahre lang Chefredakteur des Philosophie-Magazins. Sie gehören zu den Moderatoren der Sternstunde Philosophie im Schweizer Fernsehen. Dann kam 2018 Ihr sehr erfolgreiches Buch heraus, das Sie auch international bekannt gemacht hat, Die Zeit der Zauberer, über die 1920er Jahre und die damals großen Werke und Diskussionen von Martin Heidegger oder Ludwig Wittgenstein. Die meisten Philosophen und auch Philosophielehrer, die erleben einen solchen Bekanntheitsgrad wie Sie nicht. Hat dieser Erfolg Ihr Leben verändert?
natürlich würde man sagen im Markuslandsdeutsch, das macht was mit einem. wenn man in irgendeiner Form Erfolg hat und vielleicht auch um die Welt ziehen darf und mit seinen Büchern dort wahrgenommen wird. Aber Bekanntheit und Erfolg ist natürlich keine philosophische Kategorie. Die Menschen, die im Zentrum meiner Bücher stehen, das sind meist ausgesprochen marginalisierte Außenseitergestalten, die so etwas wie Erfolg in ihrem eigenen Leben eigentlich gar nicht erfahren, wie zum Beispiel Walter Benjamin oder Simone Weil oder Ludwig Wittgenstein. Insofern glaube ich, dass diese Randposition für die Philosophie eigentlich die bessere ist und die Menschen, die im Zentrum meines Nachdenkens über Philosophie, ihre Aufgabe und ihre Wucht stehen, das sind natürlich auch philosophierende Menschen, die am Rande der Akademie standen, die sich also nie recht so verstanden wissen wollten, dass sie Professoren sind, weil sie verstanden haben, dass dieses Professorendasein der Aufgabe des Denkens nicht nützlich ist und nicht dienlich.
Wenn Sie jetzt aber vom, sage ich mal, Rand in den Mittelpunkt gerückt sind, in den Lichtkegel, wie erleben Sie denn Ihre Rolle als Vermittler von Philosophie in dieser Zeit, die Sie ja eben als eine Zeit der philosophischen Dürre beschrieben haben?
Ja, das ist eine ambivalente Aufgabe. Einerseits muss man immer sich in Acht nehmen, und das ist nicht immer leicht und man verfehlt das auch, sich nicht in so eine meinungspriesterliche Position bringen zu lassen, in der man irgendetwas verfügt und sagt, aus einer Position, die das gar nicht rechtfertigen kann. Zum anderen aber verstehe ich Philosophie als eine reaktive Tätigkeit, in der es hauptsächlich darum geht, ideologische Verengungen, Vereinheitlichungen und Machtzugriffe zu kritisieren. Und das versuche ich zu tun, das versuchen auch die Menschen, die im Zentrum meiner Bücher stehen, zu tun. Und teilweise ist es eben so, dass innerhalb des Spiels des Philosophierens die akademische Philosophie selbst solchen Machtdynamiken unterliegt. Und deswegen ist meine derzeitige Kritik und auch in diesem Interview sehr eine am Zustand der Disziplin selbst, die sich korrigieren muss. Man muss natürlich auch sagen, und das ist sehr unbequem, das wird alles in Deutschland von Steuerzahlern bezahlt, mit sehr viel Geld und sehr geringem Ergebnis. Man muss sich auch darüber klar werden, welche Verantwortung mit dem Philosophieren für eine Gesellschaft eigentlich einhergehen sollte im Sinne von Wachheit und Mündigkeit und wie sehr man in dieser Beziehung von der Akademie her versagt.
Hm. Sie haben es ja eben schon, also Sie haben die Kritik an den Universitäten eben sehr klar formuliert am Ende. Auch das haben Sie schon erwähnt, stellt sich ja jeder von uns immer wieder philosophische Fragen. Was mache ich da? Welchen Sinn hat das, was ich tue? Was ist, wenn ich mal nicht mehr da bin? Also das, was man vielleicht Lebensphilosophie oder Weisheitslehre nennen würde. Sehen Sie das als Aufgabe, so etwas als Fähigkeit dem Einzelnen zu vermitteln?
Absolut. Und es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich in dieser Weise philosophisch mit sich selbst und mit anderen zu verständigen. Jeder, der ein Buch von Montaigne oder nur ein Essay öffnet, wird sich als Mensch berührt und angesprochen fühlen, auch in eine Tiefe von Gedanken getragen finden, die klärend sind, die wachmachend sind. Das gilt ja eigentlich für alle Philosophen, die wir zu Recht erinnern. Das sind nicht Menschen, die in die Akademie hineinsprechen. Das sind Menschen, die Worte wählen, die uns berühren, die uns existenziell angehen und die uns existenziell klären. Und das ist vielleicht das Letzte, was man zum Zustand der derzeitigen Philosophie sagen könnte. Die Art und Weise, wie dort geschrieben wird, ist einfach scheußlich. Es sind Traktate, die von wissenschaftlichem Jargon strotzen. Sie haben nicht mehr die Kraft, Menschen anzusprechen. Und das ist kein Schicksal, wenn Sie Texte von Hannah Arendt lesen oder von Walter Benjamin oder selbst von Theodor W. Adorno und sich die Zeit nehmen, sich darauf einzulassen. Dann hören Sie dort eine klärende und keine wissenschaftliche Stimme. Ich glaube, es beginne wirklich damit, dass man wieder wahrnimmt, dass die Sprache das Zentrum der Sache ist, dass man aufhört, auf Englisch zu schreiben und dass man keine Angst vor poetischen und eigenen Worten hat.
Wenn ich mich angesprochen fühle und sage, da will ich mehr wissen, da will ich mehr verstehen, ich will da rein, ich will die erste Stufe in die Philosophie nehmen. Morgen ist Freitag. Was würden Sie mir empfehlen, wenn Sie sagen, der allererste Schritt in die Philosophie, was wäre der für Sie?
Es beginnt immer damit für mich, dass man seine eigenen Fragen als erwachsener Mensch ernst nimmt. Und wenn man das tut, dann findet man Menschen, mit denen man über diese Fragen sprechen kann. Die Philosophie ist als klärende Tätigkeit eine dialogische und sie geschieht meist mit Freunden, mit guten Freunden, vielleicht auch Freunden, denen man mehr Urteilsfähigkeit zuspricht, als man sich selbst in diesem Moment zuspricht. Und diese Gespräche müssen wir suchen und wahren. Und ich denke, da sollten Philosophen eine wichtige Rolle in unserem öffentlichen Gespräch über uns selbst führen.
Und welche Philosophin oder welchen Philosophen würden Sie zu einem Einstieg empfehlen? Welches Buch nehme ich mir morgen in die Hand?
Also ich denke zum Beispiel, ich habe das gerade unterrichtet hier in St. Gallen, es gibt ein Essay von Hannah Arendt, der heißt Wir Flüchtlinge. Das hat sie 1943 geschrieben. Das ist ein Essay über Menschen, die in der Vertreibung leben, die den Krieg kennengelernt haben. Wenn Sie sich eine philosophische Stimme erstmal anschauen wollen und sehen, was sie vermag, lesen Sie das. Das wird 20 Minuten dauern und Sie werden mit einem Menschen in Kontakt kommen, der Ihnen etwas zu sagen hat.
Wenn man in der Buchhandlung ist, dann liegt da ab morgen auch Ihr neues Werk, Die Gegenwart der Philosophie, erscheint morgen. Ist so ein Termin für Sie noch aufregend mit Ihrer Autorengeschichte?
Aber absolut. Man weiß ja nie, was man gesagt hat, bevor es einem andere sagen. Insofern bin ich sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Es ist ein kleines Buch. Es ist fast ein Buch, das ich gar nicht hätte schreiben sollen. Das kam einfach so raus. Es ist ein meditatives Buch und ich bin sehr gespannt, ob und wie es aufgenommen wird.
Der Philosoph Wolfram Eilenberger war unser Gast vor acht hier in SWR Kultur am Abend. Ganz herzlichen Dank, Herr Eilenberger.
Ich danke Ihnen.